Ja, hallo, guten Abend und ich möchte mich erstmal beim ISF für die Einladung bedanken. Ich habe jetzt schon viel gehört über sozusagen die Veranstaltung im Rahmen der Showfix, die vor mir sozusagen stattgefunden hat. Ich glaube, an das Niveau können wir jetzt auf eine Art heute nicht anschließen, aber vielleicht ist es auch nicht das Schlechteste. Genau, ich würde jetzt erstmal meine Gedanken hier vortragen und freue mich dann darauf, mit euch in die Diskussion zu kommen. Wenn ihr mich akustisch nicht versteht, dann unterbrecht ihr mich bitte oder gebt mir ein Zeichen. Ich werde das jetzt vorlesen. Es war der 4. Mai 2012, an dem Günter Grass klar geworden sein dürfte, dass er mit seinem Gedicht, was gesagt werden muss, zumindest nicht unmittelbar politische Wirkmächtigkeit entfalten konnte. Nicht, dass es ihm darum gegangen wäre. Aber am 4. Mai 2012 wurde in Kiel das vierte von insgesamt 6 U-Booten an den jüdischen Staat Israel übergeben, somit der Waffendeal vollzogen, gegen den sich Grass Text, den er einen Monat zuvor in der Süddeutschen und in anderen europäischen Tageszeitungen veröffentlicht hatte, richtete. Und obwohl der Dichter aus Lübeck es verdient gehabt hätte, entschied sich das israelische Verteidigungsministerium dagegen, ihm die Ehre zu erweisen und das U-Boot Günter Grass oder wenigstens Blechtrommel zu nennen. Man nannte das Boot Tanin, hebräisch für Drache, und zugleich Name eines Seeungeheuers, das gemeinsam mit dem Leviathan und dem Behemoth die Fauna biblischer Ungeheuer bildet. Ist der Leviathan schon bei Hobbes das Sinnbild für den staatlichen Souverän? Gibt Franz Neumann in Anlehnung an Hobbes dem nationalsozialistischen Unstaat den Namen Behemoth? Verweist somit Tanin als Anlass von Grass Gedicht auf den Zusammenhang zwischen einem Rechts- und Staatsfetisch der bürgerlichen Subjekte und ihrem antisemitischen Hass auf Israel, wie ich im Folgenden auch anhand der Debatte um Grass Gedicht zeigen möchte. Der Kritik des israelbezogenen Antisemitismus, wie sie in den regelmäßig vorkommenden, mit großem Affekt und enormer medialer Aufmerksamkeit geführten Debatten um den Antisemitismus-Vorwurf geäußert wird, entgeht dieser Zusammenhang in ihrem Bemühen, legitime Israel-Kritik von Antisemitismus zu unterscheiden. Ihr gilt der jüdische Staat Israel vor allem als jüdisches Kollektivsymbol, als ideeller Gesamtjude, der israelbezogene Antisemitismus somit als sekundär oder national. Israelbezogener Antisemitismus wendet sich aber auch gegen Israel als jüdischen Staat, der von Antisemiten durchaus anders angegangen wird als beispielsweise der Zentralrat der Juden. Israel ist der Jude unter den Staaten und eine Kritik des israelbezogenen Antisemitismus kann bei Motiven wie der Schuldabwehr nicht stehen bleiben, sondern muss Konflikte mit Staatlichkeit, die die bürgerlichen Subjekte antisemitisch lösen oder versuchen zu lösen, in den Blick nehmen. Es gilt zu explizieren, was die ISF schon in ihrer Schrift Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten festhielt. Ich zitiere kurz. Der Antizionismus ist der aus den kapitalisierten Gesellschaften in die Welt herausgekehrte Antisemitismus. So ist Israel der Jude unter den Staaten. Die Verdammung des Zionismus als eines Rassismus durch die UNO gibt es zu Protokoll. Das macht die moralische Verurteilung der menschlichen Unkosten der Konstitution bürgerlicher Staatlichkeit allein am Beispiel Israels führt vor Augen, was die Welt der Volksstaaten vergessen machen will. Dass die Zentralisation der politischen Gewalt über Leben und Tod keineswegs die natürliche Organisationsform der Gattung Mensch darstellt, sondern Ausdruck eben von Herrschaft und Ausbeutung. Zitat Ende. Würde nun die Kritik des Ausagierens des antisemitischen Staatsbewusstseins am jüdischen Staat Israel zu einer sauberen Trennung einzelner Motive der Antisemiten und zu einer Klassifikation des israelbezogenen Antisemitismus führen, wäre das freilich nur die Fortsetzung der deutschen Zustände mit anderen ideologiekritischen Mitteln. Bei der Isolierung von Denkformen und Ideologiefragmenten zum besseren Vergleich treffen sich Klaus Holz und Wilhelm Heidmeier. Geeint vom Bestreben von gesellschaftlicher Totalität und den tatsächlichen deutschen Zuständen, nicht reden zu müssen, differenziert Letzterer, also Heidmeier, zwischen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und der Abwertung von Asylbewerbern. Während Holz Antisemitismus für einen nationalen und Israel für einen Staatsterroristen hält. Kritik des Antisemitismus muss sich dieser Vergleichbarmachung ihres Gegenstandes entziehen und die ihn durchdringenden gesellschaftlichen Zusammenhänge im Verhältnis zu anderen kritisieren. Der Antisemitismus ist eine Denkform, eine bestimmte Wahrnehmung der Gesellschaft. Welche gesellschaftlichen Momente in einer Aussage wahnhaft reflektiert werden, ist nur negativ zu bestimmen, wie auch die Unterscheidung von Kritik an Israel und Antisemitismus nur durch die Kritik des Antisemitismus möglich ist. Am Beispiel der öffentlichen Debatten um Günter Grass' Gedicht »Was gesagt werden muss« und um die Aufbringung der Mavi Marmara versuche ich nun zu zeigen, welche Rolle eine regressive Staatsfeindschaft im aktuellen israelbezogenen Antisemitismus spielt. Eine Rolle, die ich mit Hilfe von Eugen Paschukanis und Franz Neumanns Staatskritik sowie der Kritik des Antisemitismus von Moshe Postone zu treffen versuche. Also ich beginne mit der Debatte um Grass' Gedicht. Das vor knapp 2 Jahren in der Süddeutschen Zeitung und anderen Tageszeitungen erschienene Gedicht von Grass liest man am besten gar nicht, am zweitbesten von hinten. Nur so ist allen, letztlich auch uns, zu helfen, beschließt Grass, bei dem es leider nur zum Literatur-, nicht aber zum Friedensnobelpreisträger gereicht hat, seinen Text. Zu helfen ist vor allem dem Deutschen in Grass, dessen Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, ihn dazu bringt, zu schweigen, zu verschweigen, sich selbst zu untersagen, einen Tatbestand, ein Verbrechen und ein Land beim Namen zu nennen. Nun gelte es jedoch, ein Verbrechen zu verhindern, an dessen Ende, Zitat, als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind, weiß Grass und bricht darum sein Schweigen. Der SZ-Leser braucht kein Wiki-Plug, um in seiner Ahnungslosigkeit doch genau zu wissen, was das für ein ungekennzeichnetes Zitat ist. Einem Ausspruch Stefan Heims folgend, der sich hiermit auf die DDR bezog, warnte Charlotte Knobloch bei der offiziellen Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum 70. Jahrestag der Novemberpogrome 2008, die Opfer des Holocaust könnten zu Fußnoten der Geschichte werden. Es war die gleiche Veranstaltung, bei der auch Angela Merkel den Satz sagte, den die Deutschen ihr, allem Krisengewinn zum Trotz, nie verzeihen werden. Die Sicherheit Israels zu schützen, ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Grass macht aus Tätern Opfer, aus Opfern Täter, ein kühner Tabubruch walsert aus ihm heraus, als ob Peter Münch nie auch nur eine Zeile für die Süddeutsche geschrieben hätte und er sich dennoch seiner drohenden Strafe durch die Antisemitismuskeule, das verdickt Antisemitismus, wie er schreibt, schon bewusst. Adorno hat diesen Versuch der Schuldabwehr als sekundären Antisemitismus bezeichnet. Auschwitz und Juden als entäußerte moralische Instanz werden als Hindernis für den Versuch, eine positive, zum Beispiel nationale Identität aufzubauen, imaginiert. Bei Grass führt die Ermordung der Juden, an der er persönlich mitgewirkt hat, nicht dazu, wenigstens zu versuchen, auf eine positive Gruppenidentität zu verzichten oder aber sich beispielsweise einem Fußball-Fanclub oder dem ADAC anzuschließen. Die abgewehrte Schuld bricht als Antisemitismus aus ihm heraus. Dabei haben die Deutschen noch längst einen anderen Weg gefunden, über die Vernichtung der Juden und ihrer Schuld daran beredt schweigen zu können. Die Schuldabwehr ist der Berliner Republik nicht würdig und wird in die Provinz und ins Altersheim verbannt. Aus Ersterer in Letzteres, aus der Provinz ins Altersheim, wird Jahr für Jahr vom ZDF die Fernsehfastnachtssitzung »Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht« übertragen. Doch selbst bei dieser grotesken Mischung aus Fernsehballett und Rainer Brüderle, aus Paar Tanz und Paar Reim, dient die Schuldabwehr heute vor allem als Vorlage billiger Lacher. So konnte in den 50er Jahren, also zu der Zeit, als Adorno in zur Bekämpfung des Antisemitismus heute und Schuld und Abwehr über den sekundären Antisemitismus schrieb, ein gewisser Ernst Neger die postnarzistische Narrenschaft noch zu Tränen rühren, indem er seine eigene Version des Liedes »Heile, heile Gänse« sang. Ich zitiere jetzt mal eine Strophe daraus. Wenn mich im Maul der Herrgott holt, dann wüsste ich nur eins. Ich nähm in meine Arme weit, mein Arm zertrümmert meins. Und streichel es ganz sanft und lind und sag, hab nur Geduld, ich bau dich wieder auf geschwind, du warst doch gar nicht schuld. Ich mach dich wieder wunderschön, du kannst, du darfst nicht unergehen. Heile, heile Gänzje. Mainz war also nicht schuld an der Ermordung der Mainzer Juden. Und auch wenn es dem ZDF bei Mainz bleibt Mainz ansonsten gelang, den Humor der 50er Jahre zu konservieren, so ist doch die alljährliche Reaktion der Narren auf das immer gleiche Ende des vermeintlichen Höhepunkts der Sitzung heute eine andere. Der Bote vom Bundestag schließt seinen Vortrag mit einem Satz, der die inoffizielle Nationalhymne des postnarzistischen Deutschlands der 50er Jahre gewesen sein könnte. Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras. Heute sorgt das für Gelächter, es folgt der dreifache Tusch. Und so findet auch Grass für seinen sekundären Antisemitismus nur sehr vereinzelt Zustimmung. Schirmacher kritisiert in der FAZ seine Täter-Opfer-Umkehr. Es ginge Grass nicht um Israel oder den Iran, sondern um die Chance, einen Rollentausch vorzunehmen. Zitat: Die Debatte aber müsste darüber geführt werden, ob es gerechtfertigt ist, die ganze Welt zum Opfer Israels zu machen, nur damit ein 85-jähriger Mann seinen Frieden mit der eigenen Biografie machen kann. Joffe bescheinigt in der Zeit, der Antisemitismus will raus, vergleicht das Gedicht mit NPD-Pamphleten. Micha Brumlik erklärt in einem Interview mit der Süddeutschen, Grass' Unterstellung, Israel wolle das iranische Volk auslöschen, sei eine, Zitat, projektive Fehlverarbeitung des nationalsozialistischen Judenmordes und der Schuld all derer, die daran in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Im Berliner Tagesspiegel wird die Frage, ist Grass ein Antisemit, schlicht mit Ja beantwortet. In der Berliner Republik ist mit sekundärem Antisemitismus kein Bundesverdienstkreuz mehr zu gewinnen. Zu sehr widerspricht die Schuldabwehr doch dem Stolz auf die Erinnerungskultur des Aufarbeitungsweltmeisters Deutschland. Es gibt Länder, die uns um dieses Denkmal beneiden, weiß der Historiker Eberhard Jeckel bei einem Bürgerfest anlässlich der 10-jährigen Existenz des Denkmals für die ermordeten Juden Europas zu Feixen. Während diejenigen Altlinken, die als Leiter von KZ-Gedenkstätten die ideologischen Staatsapparate befüllen dürfen, bedauernd feststellen müssen, dass die NS-Gedenkstätten von ihrem Status als Stiefkinder der Nation in die Mitte der Gesellschaft gerückt seien. Volkhard Knickel, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, nennt dies Nationalisierung negativen Gedenkens. Der Erinnerungsimperativ verliere seinen Sinn, da es niemand mehr gäbe, der sich gegen das Erinnern an die Vernichtung der Juden wehrt. Abzulesen ist diese Entwicklung auch in Umfragen, sinken doch die Zustimmungswerte zu sekundär antisemitischen Aussagen seit Jahren kontinuierlich. Deutschland rangiert hier im europäischen Vergleich nur im jedoch erschreckend hohen Mittelmaß. Adorno hat diese Verknüpfung von Nationalstolz und Schuldeingeständnis bereits bei den Teilnehmern des Gruppenexperiments von Friedrich Pollock im Jahr 1951 erkannt, das er in seinem Text Schuld und Abwehr analysierte. Bei einer deutschen Katholikin, die er als verständigungswillig bezeichnet, sei die Meinung vorherrschend so Adorno: Wenn man sich schon sehr stark als Glied des Kollektivs erfährt und daraus Befriedigung zieht, muss man auch für das Negative einstehen. Der Tenor kehrt wieder in der Aussage jener Frau, die sagt, dass sie, wenn sie stolz auf Goethe sei, ebenso auch sich als schuldbeladen wegen der Untaten an Juden fühlen müsse. Es herrscht also keineswegs blanke Identität zwischen Nationalbewusstsein und Abwehr der Schuld. Doch bei der recht einheiligen Kritik des grasschen Antisemitismus wegen Auschwitz blieb die Resonanz in der deutschen Debatte nicht stehen. Richtiges Motiv, falscher Ton, bringt Stefan Reinicke von der Taz das Volksempfinden wieder einmal auf den Punkt. Das Menschenrecht auf Israel-Kritik muss gegen das ehemalige Mitglied der Waffen-SS verteidigt werden, das sich wie der Elefant im Porzellanladen verhält. Sein politischer Inhalt, also der politische Inhalt des Gedichts, muss vor Grass selbst gerettet werden. Schließlich beherrscht Grass den Jargon der legitimen Israel-Kritik. Er warnt vor Planspielen, also ich bringe jetzt noch ein paar Zitate aus dem Gedicht. Er warnt vor Planspielen, die sich nicht für das Überleben der Menschen interessieren würden. Er kritisiert das behauptete Recht auf Erstschlag, das nukleare Potenzial Israels, das außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich sei. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Diese Atommacht sei Verursacher der erkennbaren Gefahr. Grass fordert sie zum Verzicht auf Gewalt auf. Das kommt gut an. So schreibt Schirmacher in seinem in der FAZ erschienenen Schüleraufsatz mit dem Titel »Was Grass uns sagen will«, Zitat, »Was gesagt werden muss, das steht in Strophe 7. Die Atommacht Israel gefährde den Weltfrieden. Es geht um Iran und Israel, um Planspiele, nukleares Potenzial, Antisemitismus, U-Boot-Lieferungen, die Heuchelei des Westens, den Weltfrieden, iranische Atomanlagen, permanente Kontrolle, eine internationale Instanz«, das alles sind Bauteile des politischen Leitartikels. Man kann das diskutieren wie jeden Leitartikel. Man wird dann feststellen, dass das abgesehen von der These, der Staat Israel gefährde den Weltfrieden, Gras keine Einzelmeinung vorträgt. Zitat Ende. Schirmacher hat natürlich recht. Es handelt sich hier um Bauteile des politischen Leitartikels, um die Sprache, die aus dem Staatsbürger spricht, wenn er insbesondere dem jüdischen Souverän einen Verbesserungsvorschlag vorträgt. Wie dieser sich zu verhalten habe, wird lustvoll diskutiert, wenn auch nicht wie jeder Leitartikel. Jedoch ist damit viel über die Form Politik und einiges über den Leitartikel, aber nur wenig über die Antisemitenfrage gesagt. Grass Aussage, der Staat Israel gefährde den Weltfrieden, ist weder eine Einzelmeinung noch eine These, sondern Ausdruck eines weit verbreiteten antisemitischen Wahns, der die Staatsbürger mit ihrem Souverän falsch zu versöhnen sucht. Auch die Taz springt Grass zur Seite. Zitat: Hätte er auf das Ganze, warum schwieg ich so lange im Brimborium, verzichtet, hätte die Debatte vielleicht nicht den Umweg über Ekelbekundungen, Antisemitismusvorwürfe und täglich anschwellende Hysterie nehmen müssen, sondern sich gleich auf die westliche Lebenslüge konzentriert, nach der eine Atommacht Iran unzumutbar, der arabischen Welt die Atommacht Israel aber durchaus zumutbar ist. Zitat Ende. Israel ist unzumutbar, dem kann auch Alois M. Rath aus Bochum in einem Leserbrief vom 12. April an die Zeitung für Deutschland nur beipflichten. Freilich im Duktus, richtiges Motiv, falscher Ton. Die Kritik an Günter Grass ist berechtigt, aber dennoch liegt er in der Kernaussage richtig. Die israelische Regierung Netanyahu handelt unverantwortlich, wie sie die Kriegsvorbereitung gegen Iran zur öffentlichen und globalen Politik macht. Und weiter, ein solcher Krieg kann die Welt in den Abgrund stürzen. Auch, um das noch abschließend zu erwähnen, Micha Brumlik weist seiner Kritik der projektiven Fehlverarbeitung des nationalsozialistischen Judenmordes in der Süddeutschen noch etwas hinterherzuschieben. Das Gedicht dämonisiere Israel und sei damit antisemitisch. Aber der Vorwurf der Apartheid, wie ihn Sigmar Gabriel formuliert habe, sei absolut richtig. Wenn nicht für das israelische Kernland, so doch zum Teil für das Westjordanland und auf jeden Fall für Hebron. Wenn es um eine mögliche Relativierung des Holocaust oder jener Sprachregelung der Shoah geht, so ist das deutsche Feuilleton längst in der Lage, Antisemitismus zu erkennen und als solchen zu kritisieren. Nicht etwa, weil es ihm um eine Kritik des Antisemitismus, der antisemitischen Gesellschaft oder zumindest um das blanke Leben der Juden ginge, nein. Die eigene Erinnerungsleistung, die Fähigkeit zum Massenmord und seiner zur Aufarbeitung verklärten Evaluation muss verteidigt werden. Der Stolz auf die zur Kultur ethnisierten Erinnerungspolitik zeigt einmal mehr, dass die Frage, was deutsch sei, nur in der Vernichtung der Juden oder zumindest in der Erinnerung an diese zu beantworten ist. So darf in keiner Kritik an Grass der Hinweis fehlen, dass er sich erst als alter Mann zu seiner Mitgliedschaft bei der Waffen-SS bekannte. Nicht seine Mitgliedschaft ist der Skandal, sondern die Verneinung des Erinnerungsimperativs. Der Zustimmung kann sich Grass hingegen sicher sein, wenn er sich gegen Israel nicht als jüdisches Kollektivsymbol antisemitisch äußert, sondern in antisemitischer Weise die Staatlichkeit Israels angreift. Seine politischen Thesen sind nicht einfach unbedachte oder falsche politische Äußerungen. Grass lässt sich nicht widerlegen. Sein Antisemitismus hat andere Gründe als eine nur falsche oder verzerrte Wahrnehmung Israels oder israelischer Politik. Stattdessen gilt es, die aktuelle Form des israelbezogenen Antisemitismus, die legitime Israelkritik mit Moshe Postone als regressive Staatskritik oder aber potenzierten Staatsfetisch zu kritisieren. Postone bestimmt in seinem Text Nationalsozialismus und Antisemitismus, letzteren mit Marx als besonders gefährliche Form des Fetischs. Wesen und Erscheinungsform kapitalistischer Verhältnisse treten in der bürgerlichen Gesellschaft auseinander. Gesellschaftliche Beziehungen erscheinen nicht als solche, sondern verdinglich, zum Beispiel als natürliche Eigenschaften von Waren und Geld, sie werden zur zweiten Natur. Zugleich stellen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als Antinomie zwischen Konkretem und Abstraktem dar, wobei beide Seiten nicht als Einheit, sondern getrennt und jeweils quasi natürlich wahrgenommen werden. In bestimmten Formen antikapitalistischen Denkens wird nur die abstrakte Seite dieser Antinomie als kapitalistisch kritisiert, die konkrete als natürlich ontologisiert. Der Antisemitismus ist nun als besonders gefährliche Form des Fetischs, als Verzerrung der Verzerrung mit Detlef Clausen zu bestimmen, weil er bei der Fetischisierung nicht stehen bleibt, sondern die Antisemiten auch die abstrakte Seite der Antinomie konkret im Juden personifizieren. Die grundlegenden Kategorien Staat und Recht werden von Postone in seiner Kritik durchaus berücksichtigt, wenn auch nicht oder nicht ausreichend systematisch entfaltet. So heißt es bei ihm zwar, dass auch das abstrakte Recht, ebenso wie die abstrakte Vernunft oder, auf anderer Ebene, das Geld- und Finanzkapital Ziel des fetischistischen Antikapitalismus seien, ohne dass reflektiert würde, dass mit diesem einseitigen Angriff der Wert nicht überwunden werden könne. Auch die von ihm konstatierte Trennung der bourgeoisen Gesellschaft im politischen Staat und bürgerliche Gesellschaft habe einen Doppelcharakter, der Trennung von abstraktem Geld und konkretem Ware ähnle und die sich im Individuum als eine in abstrakten Staatsbürger und konkrete Privatperson darstelle. Jedoch heben die Individuen diesen Widerspruch laut Postone in der Nation auf, die in Europa immer nicht nur abstrakt, politisch, sondern auch konkret durch gemeinsame Sprache, Geschichte, Tradition und Religion bestimmt worden sei. Die Juden, aus dieser konkreten Nation ausgeschlossen, seien tatsächlich rein abstrakte Staatsbürger gewesen, somit zur Identifizierung mit dem Abstrakten schlechthin prädestiniert. Zwar bestimmt die Antinomie abstrakt konkret auch den einzelnen Warenhüter, der zugleich Bourgeois und Citoyen sein muss, um Waren überhaupt tauschen zu können. Doch das Staatsbewusstsein der Warenhüter als Staatsbürger geht im Nationalismus nicht auf. Auch der Staat wird, getrennt von der Nation, als konkretes Gegenstück zum abstrakten Markt wahrgenommen. Anders ist nicht zu erklären, warum er als Appellationsinstanz für die bürgerlichen Subjekte so wichtig bleibt, wenn diese doch gleichzeitig als Auslöser der Krise die hinter gierigen Politikern stehenden Lobbyisten von Finanzkapital und Deutscher Bahn. Der Angriff auf das abstrakte Recht, den Postone ja erwähnt, setzt nicht erst im Versuch ein, den Staat in den Kategorien der Familie zu fassen, wie Gerhard Scheidt den Nationalismus mal auf den Punkt brachte, sondern bereits grundlegender. Die Kritik des Warenfetisch muss durch eine Kritik des Rechtsfetisch ergänzt werden, wie es der sowjetische Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis in Allgemeine Rechtslehre und Marxismus herausgearbeitet hat. Im Kapital schreibt Marx, die Waren können nicht selbst zu Markte gehen und sich selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern. Diese müssen sich, um die Dinge als Waren aufeinander beziehen zu können, also zu tauschen, wechselseitig als freie und gleiche Privateigentümer anerkennen. Nur so kann sich der Wert im Tausch realisieren. Der Staat als von der Ökonomie getrennter Dritter garantiert nun den Warenhütern die Form, worin sie sich von ihrer Ware trennen können, ohne deren Wert zu verlieren, also zu tauschen. Diese Form ist das Recht. Die Beziehung zwischen Menschen als Beziehung zwischen Dingen und eine besondere Form der Beziehung zwischen Menschen bedingen sich gegenseitig. Warenwert und die Fähigkeit des Menschen, Rechtssubjekt zu sein, bedingen sich gegenseitig. Als Akteure des Warentauschs sind die Individuen nicht mehr nur konkret empirische Menschen, sondern auch abstrakte Rechtssubjekte. Zitat: Das juristische Subjekt ist also ein in den Wolkenhimmel versetzter, abstrakter Warenbesitzer. Paschukane schreibt weiter: Die Herrschaftssphäre, die die Form des subjektiven Rechts angenommen hat, ist ein gesellschaftliches Phänomen, das dem Individuum auf derselben Grundlage zugeschrieben wird, auf der der Wert, ebenfalls ein gesellschaftliches Phänomen, dem Ding als Arbeitsprodukt zugeschrieben wird. Der Warenfetischismus wird durch den Rechtsfetischismus ergänzt. Menschen werden als ganz natürlich als Rechtssubjekte wahrgenommen, obwohl dies nur Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Brauchen die Waren zudem ein drittes, um ihren Wert darstellen zu können, die allgemeine Ware, das Geld, benötigen ebenso empirische Personen ein drittes, um sich in der Form des Rechtssubjekts konstituieren zu können, die juristische Person des Staats. Die abstrakt allgemein politische Gewalt des Souveräns, wie es Alex Gruber und Tobias Ofenbauer in ihrem Vorwort zur Neuauflage von Allgemeine Rechtslehre und Marxismus formulieren. In den Worten Paschukanis, hier entspricht dem unpersönlichen und abstrakten Subjekt als dessen Reflex die unpersönliche Abstraktion der mit idealer Gleichmäßigkeit und Ununterbrochenheit in Raum und Zeit wirkenden Staatsmacht. Auch diese Staatsmacht wird fetischisiert wahrgenommen als vernünftiger Wille der Rechtssubjekte, das heißt als Volkssouveränität. Doch auch im Recht zeigt sich die Widersprüchlichkeit kapitalistischer Verhältnisse. Hier ist es die Antinomie zwischen subjektivem und objektivem Recht. Subjektives Recht ist der Anspruch der Individuen, Rechte zu haben, zum Beispiel gewisse Freiheiten. Objektives Recht dagegen ist das allein durch den Souverän gesetzte Recht. Zitat: Gleichzeitig ist das Recht im einen Aspekt die Form der äußeren autoritären Regelung, im anderen die Form der subjektiven privaten Autonomie. Zitat Ende. Der Staat wird zum Rechtsstaat, indem er als tatsächlich neutraler Dritter die Tauschakte, private Verhältnisse par excellence, garantiert, lässt aber zugleich rechtliche Deutung nicht zu als Organisation der Klassenherrschaft und für die Führung äußerer Kriege. Dieser antinomischen Einheit weist Paschukanes ebenso große Bedeutung zu wie Postone dem Gegensatz von Abstraktem und Konkretem. Paschukanes schreibt: Indessen ist diese zwiespältige Natur des Rechts, seine Spaltung in Norm und Rechtsbefugnis, von ebenso wesentlicher Bedeutung wie zum Beispiel die Spaltung der Ware in Tauschwert und Gebrauchswert. Die im Staats- und Rechtsfetisch zum Verschwinden gebrachte antinomische Einheit beschreibt auch Franz Neumann. In seinem Aufsatz »Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft« bestimmt er den Rechtsstaat als auf zwei Elementen beruhend. Auf Gewalt und Gesetz, auf Souveränität und Freiheit. Dieser Widerspruch, so Neumann weiter, bildet sich ab im Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Recht, das heißt zwischen dem der souveränen Gewalt zurechenbarem Recht und den Ansprüchen der Rechtssubjekte. Zitat: Also einmal die Verneinung der Autonomie des Individuums und zugleich seine Bejahung. Beide Elemente, Norm- und Rechtsverhältnis, objektives und subjektives Recht, sind ursprüngliche Daten des bürgerlichen Rechtssystems. Zitat Ende. Aus dieser Antinomie ergeben sich zwei Gesetzesbegriffe, ein politischer und ein rationaler. Der politische umfasst jede Äußerung des Souveräns unabhängig vom Inhalt. Er ist reiner Wille, voluntas. Demgegenüber steht der rationale, verständliche, von Ethik geprägt und subjektiv nachvollziehbar, Ratio. Nur durch die antinomische Einheit könne der bürgerliche Rechtsstaat Herrschaft vermitteln, den freien Markt gewährleisten und zugleich ein Minimum an politischer und persönlicher Freiheit garantieren. Die Antinomie von Souveränität und Recht, Gewalt und Freiheit, von objektivem und subjektivem Recht lässt sich bei Neumann so wenig auflösen wie bei Paschukanes. Was bedeutet das für den Einzelnen? Paschukanes: Das Recht als Synonym der offiziellen Staatlichkeit und das Recht als Parole des revolutionären Kampfes. Hier liegt das Feld für endlose Kontroversen und für die unmöglichste Verwirrung. Die Verunsicherung der Bürger aber ist der Startschuss zum Pogrom. Aus der unmöglichen Verwirrung wird die unbeirrbare, weil legitime Israelkritik. Hasst der Warenhüter als Bourgeois nur die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses, die er konkret im Juden zu vernichten trachtet, zielt er zugleich als Citoyen auf die objektive Seite des Rechts, die er ebenfalls konkret im jüdischen Staat ausgemacht hat. Alles, was Günter Grass Israel sagen muss, ist der Sphäre der Souveränität, der Norm, des objektiven Rechts zuzuordnen. Israel ist die Atommacht schlechthin. Der jüdische Staat führt Planspiele durch, ohne Rücksicht auf die Individuen. Er ist Verursacher der Gewalt. Er ignoriert das Verbot eines Erstschlags auf einen anderen Staat. Ein Verbot, das es nicht gibt, weil es in den Außenbeziehungen der Staaten kein Recht gibt, das nicht bloß gelten sollendes Recht wäre. Was die Welt der Volksstaaten vergessen machen will, wie es die ESF formulierte, das ist die so grundlegende wie gegensätzliche Einheit von Recht und Souveränität, von Gesetz und Willkür, Anlass unmöglicher Verwirrung. Diese aufzuheben, den Widerspruch aufzulösen, das ist der Versuch der Antisemiten, die den eigenen Staat längst nicht bloß als Nation, sondern auch als Rechtsstaat von jener getrennt affirmieren und dessen notwendige Kehrseite, die Souveränität, die auf Gewalt beruht, lediglich an Israel kritisieren. Mit Israel soll die Souveränität vernichtet und so eine Welt des Friedens und der Rechtsstaatlichkeit geschaffen werden. Stets war es für das Individuum ungewiss, ob es als Einzelwesen durch seine Unterordnung unter die gesellschaftliche Ordnung mehr zu gewinnen oder mehr zu verlieren hatte, schreibt Adorno in Individuum und Staat. Es ist die Angst der Warnhüter zum Verlierer, also durch die ständig drohende Funktionslosigkeit für den Souverän überflüssig zu werden, die sie dazu treibt, sich nicht nur fetischisiert als quasi natürliche Rechtssubjekte wahrzunehmen, sondern den Staat im subjektiven Recht aufgehen zu lassen. Der Rechtsfetisch ist vom Staatsfetisch kaum zu trennen. ist das Bewusstsein vom alltäglich in der Regel reibungslos ablaufenden Warentausch geprägt, hasst es doch die Polizei, die die Gewalt repräsentiert, ebenso wie die Lobbyisten, auf deren Engagement der Zusammenhang zwischen Staat und Politik reduziert wird. Der Staat hingegen gilt zwar als menschengemacht, aber doch als ewig, als autonom. Adorno spricht vom Staatsfetischismus als Staatsmüdigkeit oder Staatsfremdheit. Zitat: Niemals hat das deutsche Volk sich als identisch mit dem eigenen Staat gewusst, hält Adorno fest. Die Deutschen haben das Gefühl, der Staat sei etwas anderes als sie selbst, etwas außer ihnen, ein Sein an sich und habe ihnen herrisch zu gebieten. Zitat Ende. Und weil man sich nie identisch wusste, der Staat als Sein an sich zugleich als unveränderbar und ewig erscheint, muss man die Identität im Volksgemeinschaftsstaat umso wahnhafter herstellen. Den Staat in der Bande vervielfachen, dem Drang zur falschen Vermenschlichung von Politik und Staatsaktionen, wie es in der Minima Moralia heißt, muss nachgegeben werden. Die Herrschaft des Kapitals wird in der Wahrnehmung der Warenhüter als Rechtssubjekte zur Volkssouveränität. Israelbezogener Antisemitismus ist somit auch potenzierter Staatsfetisch, weil die Antisemiten bei der verdinglichten Wahrnehmung von sich selbst oder anderen als quasi natürliche Rechtssubjekte nicht stehen bleiben, die Gewalt nicht nur verdrängen und die Souveränität zur Volkssouveränität verharmlosen, sondern zugleich die andere Seite der Antinomie von Staat und Recht, das objektive Recht, abspalten und als quasi natürliche Eigenschaft Israels wahrnehmen. So auch bei den Unterstützern von Günter Grass. Daniela Dahn war nicht nur ein DDR-Kinderstar, Mitglied im Demokratischen Aufbruch, verhinderte PDS-Kandidatin für das Amt der Verfassungsrichterin in Brandenburg. Als Mitherausgeberin des Freitag springt sie Grass in der Debatte um sein Gedicht Selbstredend zur Seite. Mit Hinweis auf UN-Resolutionen weiß sie zu berichten, dass israelische Aktionen eine Gefahr für den Weltfrieden sind. Die Verletzung des Völkerrechts wird bei ihr zur israelischen Doktrin. Grass vor Kühnheit zitternde Fantasie, durch einen israelischen Militärschlag werde das iranische Volk ausgelöscht, weiß sie gegen die schuldbeladene politische Korrektheit der Westdeutschen zu verteidigen. Zitat: Krieg ist immer Versagen von Politik, auch von Intellektuellen. Weg mit all den Eitelkeiten, Verletztheiten, Selbstprofilierungsversuchen. Sie haben zurückzutreten hinter die gemeinsame Anstrengung, nicht nur den Völkern, sondern den einzelnen absehbaren Opfern, dem geschundenen Planeten, den leeren Kassen, jedem von uns dieses vermeidbare Unglück zu ersparen. Zitat Ende. Wie es in ihr über den Staat denkt, hat sie 2013 in einem inoffiziellen Buch über die Grass-Debatte dargelegt. Wir sind der Staat, warum Volkssein nicht genügt. Die Antinomie zwischen subjektivem und objektivem Recht gerät ihr hier zu einem bloßen Widerspruch unterschiedlicher Rechtsauffassungen, dem griechischen und dem römischen Recht. Zitat: Die Griechen als das Volk der Künstler und Philosophen gingen davon aus, dass der Staat das Eigentum der Bürger sei. Sie waren als erste der Anschauung, das Eigentum verpflichtet. Die machtbewussten Römer brauchten für die Ausweitung ihres Imperiums von Anfang an ein starkes Recht. Die römische Gesellschaft war weniger sozial, das egoistische Interesse war ihr Maßstab. Das alles, so Dahn weiter, hat den Herrschern der Welt so imponiert, dass der pontifikale Rigorismus des antiken römischen Rechts noch heute die Grundlage der globalen Rechtsordnung ist. Zitat Ende. Occupy Souveränität ist das Programm, das Dahn der Herrschaft der, das sind jetzt alles Zitate, Top 100 der durch Eigentum gestützten Kreise der überschaubaren Gruppe herrschender Clans entgegenhalten will. Die Herrschaftsordnung soll durch die Volkssouveränität zur Freiheitsordnung werden. Wer dieses Volk ist, bestimmt da nur negativ, also in der Aufzählung derer, die nicht dazugehören. Dominante Interessen von Minderheiten stehen hinter dem Verblödungsprogramm des Fernsehens und hinter Denkverboten. Zitat: Souverän ist, wer über Gut und Böse entscheidet. Gegen Anwaltskanzleien, Banken, die allgegenwärtige Oligarchie und Lobbygruppen sollen die Wutbürger, Zitat, ihren Staat in Besitz nehmen. Frei nach dem Motto, so Dahn, hier bin ich Mensch, hier greife ich ein. Mit Daniela Dahn über israelische Außenpolitik zu reden, ist sinnlos. Ihr Hass auf Israel speist sich aus ihrem Staatsfetischismus, der den Staat im Volk auflösen will, und alles, was dagegen spricht, die Gewalt, die Souveränität, das objektive Recht, zum Werk dunkler Mächte erklärt. Nochmal ein Zitat von Dahn: Der heutige Staat, dieses Kaninchen vor der Schlange, ist nicht mehr in der Lage, die westlichen Werte zu bewahren. Gerechtigkeit durch Herrschaft des Rechts, Gewaltenteilung, Volkssouveränität, Demokratie. Die bereits fortgeschrittene feindliche Übernahme durch die im Verborgenen herrschenden Clans ist nicht zu stoppen, wenn nicht deren Machtinstrumente entschärft werden. Die der Monarchie verhaftete und mit Volkssouveränität unvereinbare Theorie und Praxis vom Staat als juristischer Person, das falsche Gewichte nutzende römische Recht, die Gewaltenteilung unterlaufende Monopolisierung von Privateigentum, die dem Schlangengift des Geldes erlegene repräsentative Demokratie. Zitat Ende. So klingen Israel-Kritiker, wenn sie nicht über Israel sprechen. So offenbar also der Zusammenhang zwischen Staatsbewusstsein und israelbezogenem Antisemitismus auch ist, muss doch von israelsolidarischen Linken und staatstragenden Antifaschisten davon geschwiegen werden, um die eigene Politikfähigkeit nicht zu gefährden. Ihre faktenhuberischen Einwände gegen die Israel-Kritiker stoßen stets auf ein Ja-Aber. Aus der Antisemitenfrage wird wieder eine Judenfrage, nur um im Gespräch und diskursfähig zu bleiben. Wer meint, sich als Politikberater für Israel aufspielen zu müssen, wer denkt, die Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt bringe Erhellendes für die Auseinandersetzung mit dem allgegenwärtigen Hass auf Israel, der hat die Logik, dass die Juden schuld am Antisemitismus seien, längst akzeptiert. Antisemiten machen den Juden zum Vorwurf, dieselben Arschlöcher wie alle anderen zu sein. Dem entgegnet man mit dem zum Scheitern verurteilten Bemühen zu beweisen, dass sie keine Arschlöcher sind. Im Falle Israels, dass der jüdische Staat nur durch das subjektive Recht bestimmt sei. Man betont, Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten. Man behauptet, Israel würde andere Staaten nicht mit der Atombombe bedrohen, sich im Konflikt mit anderen Staaten und bei der Besetzung der Westbank völkerrechtskonform verhalten. Man rede davon, dass Israel ein Existenzrecht, ein Homosexueller im jüdischen Staat die gleichen Möglichkeiten wie ein Heterosexueller habe. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint und so befeuern diese selbstgeglaubten Lügen den antisemitischen Wahn der Israel-Kritiker nur noch. Gemeinsam hat man ohnehin ein fetischisiertes Verständnis vom Staat, wenn man es auch nicht zwangsläufig an Israel auslässt. Auf die Ermordung von 10 Menschen durch den NSU, unbemerkt von Polizei und Antifa, weiß man nichts anderes zu propagieren als die Auflösung dessen, was in der Bundesrepublik noch an die Souveränität gemahnt, den Verfassungsschutz. Gemeinsam mit Racial Profiling steht er dem Volksrechtsstaat noch im Wege. Wer die Deutschen daran erinnert, dass sie nicht identisch mit dem Staat sind, dass es auch der Bundesrepublik um die Sicherstellung der Verwertung des Werts, um die reibungslose Akkumulation von Kapital gehen muss, der zieht den Zorn der Zivilgesellschaft von Wutbürgern auf sich. So auch im Jahr 2010. Am 22. Mai gab der damalige Bundespräsident Horst Köhler dem Deutschlandradio ein Interview, aus dem folgende Zeilen Berühmtheit erlangten. Zitat: Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren. Zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Zitat Ende. Köhler spricht aus, was doch längst alle wissen und fürchten zugleich, dass es in den Außenbeziehungen der Staaten, auch der Bundesrepublik, nicht um Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit geht, sondern um reine Interessen, um die Sicherstellung der Verwertung des Werts. Um es noch einmal mit Paschukanes zu sagen, Zitat, der Staat als Organisation der Klassenherrschaft und als Organisation für die Führung von äußeren Kriegen erheischt keine rechtliche Deutung, er lässt sie sogar gar nicht zu. Es ist dies ein Gebiet, in dem die sogenannte Staatsräson regiert, die nichts anderes ist als das Prinzip der nackten Zweckmäßigkeit. Zitat Ende. Das macht den Bundesbürgern Angst, weil sie fürchten, was ihnen geschehen könnte, sind sie doch unter Staat und Kapital immer nur Mittel, nie Zweck. Und so ist die Kritik an Köhler als Überbringer der schlechten Nachricht in den folgenden Tagen auch so groß, dass er zurücktritt. Scheint damit das objektive Recht, die Souveränität wieder erfolgreich verdrängt und die Moral der Bundesrepublik zunächst wiederhergestellt, reicht der Köhler-Rücktritt die Versicherung, dass Deutschland souverän das Volk, auf keinen Fall aber das Kapital ist, doch nicht aus. Um den Frieden im Land herzustellen, muss ein Ereignis zum Massaker gemacht werden, das sich just an dem Tag ereignete, als Köhler seinen Rücktritt verkündete. Die Durchsetzung der Seeblockade von Gaza, auch gegen die tatsächlichen und möchtegern Dschihadisten, auf der Mavi Marmara. Zitat: Die Schlacht ist geschlagen, und selbst wenn überall die Wellen hochgehen, zeigt sich das Meer in Ashdod ganz ruhig und glatt. Am Horizont vereint sich das blaue Wasser mit dem blauen Himmel. Dabei ist dies kein Idyll. Eigentlich müsste man eine Blutspur sehen, die sich vom offenen Meer aus in den Hafen zieht. Zitat Ende. Dass sich keine Blutspur zum Juden finden ließ, wie in diesem Fall Peter Münch in der Süddeutschen Zeitung zu beklagen wusste, hat den Mob noch nie sonderlich irritiert. Man zeichnete sie in den folgenden Tagen in deutschen Tageszeitungen detailliert nach. Und auch hier zeigt sich das Muster aus der Grass-Debatte. Israel ist nur bestimmt durch objektives Recht, der reine Souverän. Wenn von israelischen Akteuren die Rede sein wird, sind es Militärs, Elitesoldaten, Premierminister. Zitat: Deshalb spricht in Israel erstmal nur einer, die Regierung. Das jüdische Volk, also wenn ich jetzt im Folgenden ein paar Zitate bringe, sind die immer aus, so, aus der FAZ, der Taz oder der Süddeutschen. Das jüdische Volk wird nicht nur zum Verstummen gebracht, es taucht in der Vorstellung deutscher Journalisten gar nicht auf. Im zwanghaften Versuch, es nicht zu kritisieren, weil man sich selbst nicht traut, weil man fürchtet, als der Antisemit dazustehen, der man ist, verbietet man sich, von Juden und Israelis zu sprechen, um Israel zugleich als Filiale des Militärs, Bunker, Wagenburg, als reiner Souverän brandmarken zu können. Zitat: Jerusalem muss die Blockade lockern, um das Leben der 1,5 Millionen Menschen in diesem Elendsstreifen zu erleichtern. Wenn vom Handeln israelischer Soldaten die Rede ist, ist es Staatsterrorismus. Wenn Israel definiert, wer seine Bürger sind, objektive Normen setzt, die jedem Land zugrunde liegt, ist es Apartheid. Wenn Israel sein Staatsterritorium bestimmt, ist es Landraub. Wenn Israel auf seine Souveränität pocht, macht das den Staat zum Faschisten, wie Moshe Zimmermann in der SZ schreiben darf. Zitat: Der Außenminister Liebermann, ein Politiker, der sogar die Figur des Österreichers Haider verblassen lässt, hat es ganz klar gesagt. Israel kann keine Verletzung seiner Souveränität dulden. Ganz ähnlich denken andere israelische Politiker. Dass das Land allzeit und überall abwehrbereit ist, ist der Kern der israelischen Staatsräson, weiß Münch in derselben Zeitung zu kritisieren. Israel steht allein gegen die Welt. Es hat ein Rambo-Image. Zitat: In ganz Europa wurde zunächst keine einzige staatliche Stellungnahme bekannt, die Verständnis für Israel geäußert hätte. Israel ist der Jude unter den Staaten. Im Angriff auf die Souveränität, die die Antisemiten im jüdischen Staat konkret fassen, aus ihrem eigenen Staat zum Selbstschutz aber verdrängen, ist sich das Feuilleton von SZ, FAZ und Taz längst mit der Friedensbewegung einig. Die Forderung nach einer Ein-Staaten-Lösung ist Ausdruck des Glaubens, es müsse nur der jüdische Souverän verschwinden, damit die Menschen endlich in Frieden miteinander leben können. Die Vernichtung des jüdischen Souveräns ist der wahnhafte Versuch, allen, letztlich auch uns, zu helfen, ohne von Staat und Kapital reden zu müssen. Vielen Dank.